finde es ein bisschen ironisch, weil ich ja immer noch kein selbstgebautes Studio besitze und auf einem Kissen kniend in meinen Schrank spreche und bei diesem Thema der Untertan komme ich mir dabei irgendwie extra komisch vor.
Entertain mich vor.
Ja, ein bisschen.
Literaturkabinett. Mit Larissa Niesen und Sarah Mahlberg.
Hallo, herzlich willkommen zurück zu unserem Literaturkabinett. Ich bin Larissa.
Ich bin Sarah. Ich freue mich voll.
Ich freue mich auch. Zu Hintergrundinformationen kann man sagen, das Buch hat uns ein wenig den Boden unter den Füßen weggezogen. Also mich hat es ordentlich ausgekegelt. Wir haben diese Aufnahme jetzt dreimal verschoben, weil immer eine von uns nicht fertig war. Das sagt, finde ich, schon sehr viel über den Inhalt des Buches aus.
Ja, ich bin erleichtert, dass ich nicht zur Schule gehe, wo einfach gesagt wird, bis nächsten Dienstag haben das alle gelesen, sondern dass wir es uns ein bisschen selber aussuchen durften.
Wir fühlen sehr stark mit euch.
Es wurden sehr viele Arbeiten darüber geschrieben, habe ich den Eindruck.
Es gibt mit sogar Sicherheit, über Generationen hinweg.
Ein Heinrich-Mann-Handbuch, wo ein Überblick darüber gegeben wird, wo noch Forschungslücken sind. Unter anderem,
und gibt es noch welche?
Ja, unter anderem, dass noch niemand den Vergleich von Heinrich Manns Untertan und der Rezeption von Sommers Weltliteratur to go gemacht hat.
Oh mein Gott.
Der macht ja mit so Playmobil-Figürchen.
Ja.
Arbeitet der, für alle, die das nicht kennen, arbeitet der Weltliteratur auf und spielt die so nach. Und ich glaube, in 12 Minuten hat er den Untertan. War sehr unterhaltsam.
Ich würde behaupten, wir brauchen länger.
Ja. Wobei, nur die Inhaltsangabe, bin ich sehr froh, dass du das diesmal machst und ich nicht diese ganzen vielen Seiten zusammenfassen muss. Ich freue mich drauf.
So. Diederich Hässling, der lebt oder wächst auf in Netzig, einem kleinen Ort, und zwar hat sein Vater eine Papierfabrik. Und Diederich wächst in der Furcht vor dem strengen Vater auf und hat keine sonderlich hohe Meinung von der eigenen Mutter. Er hat 2 Schwestern und als er erwachsen ist, geht er zum Chemiestudium nach Berlin in die Großstadt. Und da verguckt er sich erstmal in Agnes Göbel und tritt der Neuteutonia bei, einer schlagenden Verbindung. Heißt, die duellieren sich regelmäßig. Und Diederich definiert über diese Duelliere auch so ein bisschen seine Männlichkeit. Darauf kommen wir sicher später nochmal zurück. Duelliere? Was ist die Mehrzahl?
Duelle.
Duells? Duelle. Verdammt. Über die duellierenden Duelle. Seine Männlichkeit. Genau, unter anderem kommt er aber auch. Während dieser Zeit soll er zum Militär einberufen werden. Da muss er allerdings feststellen, trotz seiner sehr preußischen Gesinnung und seiner Steifheit kommt ihm das Militär gar nicht so zugute. Diederich ist nämlich nicht sonderlich sportlich. Er hat sich in der Neuteutonia einen ordentlichen Bierbauch angetrunken. Der hindert ihn jetzt beim Militär an den Aufgaben und nach versucht er sich da rauszuziehen. Gibt vor, er hätte einen ganz schlimmen Fuß, er ist da total verletzt, er kann nicht weiter mitmachen und sorgt für seine eigene Ausmusterung, indem er einen alten Bekannten bei der Neuteutonia anbettelt, dass der ihn quasi freistellt. Der Mensch ist Arzt und dann darf Diederich das Militär wieder verlassen. Erzählt natürlich überall rum, dass es ihm ja so furchtbar leid tut, weil er wäre wie fürs Militär geboren und leider wegen seines Fußes kann er nicht dabei bleiben.
Er weint doch auch, ne? Er weint, als er dann ausgemustert wird, warum es gerade ihm passieren muss.
Es ist ein sehr männliches Weinen. Jedenfalls, dann bandelt er wieder mit Agnes Göbel an. Trennt sich allerdings, nachdem Agnes ihm erzählt hat, dass sie sich in ihn verliebt hat und die zwei zu einem kleinen Urlaub fahren, trennt er sich wieder von ihr. Ziemlich abrupt, können wir auch gern später nochmal drüber sprechen. Hat so ein bisschen damit zu tun, dass er merkt, sobald Agnes sich tatsächlich für ihn interessiert, vorher gab es nämlich noch einen Nebenbuhler, ist sie nicht mehr so spannend für ihn. Die Trennung vollzieht sich. Agnes Vater kommt sogar noch zu Diederich und fleht ihn an, Agnes zur Frau zu nehmen. Aber Diederich lehnt ab, denn er sagt, sie waren nicht verheiratet. Und da Agnes sich ihm hingegeben hat, kann sie das ja auch bei anderen Männern getan haben. Und so eine Frau möchte niemand ehelichen. Also lässt er den Vater heulend zurück. Und kurz darauf stirbt sein eigener Vater. Diederich kehrt zurück nach Netzig und übernimmt die Papierfirma. Dort legt er sich erstmal mit sämtlichen Mitarbeitern und seinen Maschinen Vorarbeiter, ne?
Napoleon
Fischer an.
Oder so?
Maschinenmeister. Danke, ja genau. Genau, und die beiden erpressen sich so ein bisschen gegenseitig. Dieterich will nämlich unbedingt die Firma möglichst schnell zu möglichst großem Erfolg führen und ganz viele Modernisierungen vornehmen. Er hat aber gar nicht das Geld dafür. Er bestellt unter anderem eine neue Maschine, für die er gar nicht bezahlen kann. Als sie dann ankommt, fällt ihm auch auf, dass er sie nicht bezahlen kann, obwohl alle anderen ihn die ganze Zeit gewarnt haben. Und Napoleon Fischer hilft ihm dann eben unter der Hand und gegen Geld, diese Maschine als Fehlkonstruktion wieder zurück zum Bauer zu schicken. Und diese gegenseitigen Erpressungen mit Napoleon Fischer, der übrigens Sozialdemokrat ist, ziehen sich so durch diesen ganzen Roman. Dieterich schafft ganz viel nur, weil Napoleon da ist. Er nutzt ihn regelmäßig aus. Andersrum muss er auch immer aufpassen, was er erzählt, weil Napoleon ihn in der Hand hat. Einige Zeit später ist Dieterich bei einer Kneipennacht unterwegs, als er Zeuge wird, wie ein Mann ermordet wird. Und derjenige, der ermordet wird, ist Sozialdemokrat, hat bis kurzem noch in Dieterichs Firma gearbeitet und sich da mit seiner Ehefrau quasi in der Firma vergnügt. Deshalb hat Dieterich die beiden rausgeschmissen wegen Unzucht. Und genau dieser Mann wird jetzt von einem anderen ermordet. Und Dieterich ist der festen Überzeugung, das war eine große Tat. Man muss sich als dem Kaiserreich Verpflichteter wehren können gegen solche politischen Strömungen und legt sich in der Kneipenmacht mit diversen anderen Männern an. Unter anderem schickt er dann im total besoffenen Zustand eine Depesche raus, die quasi im Namen des Kaisers, da musst du mich jetzt korrigieren, diesen Mann in den höheren Posten erhebt.
Ich glaube, er schickt keine Depesche raus, sondern er schreibt selbst einen Brief, den er dann dem Journalisten Notgroschen gibt und behauptet, diese Depesche ist gerade angekommen vom Kaiser. Also er ist quasi des Kaisers Ghostwriter sozusagen und behauptet, es sei gerade ein Brief angekommen. Aber faktisch wird er, glaube ich, in den höheren Posten erhoben, ne? Alle glauben ihm.
Ja, es erscheint dann eine Depesche in der Zeitung, diesmal wirklich vom Kaiser, die das Ganze bestätigt. Das ist das Lustige an der ganzen Geschichte. Dieterich kommt auch noch gut raus. Jedenfalls im Verlauf dieses Abends hat Herr Lauer den Kaiser beleidigt. Und am nächsten Morgen erinnert sich Dieterich daran und klagt Lauer wegen Majestätsbeleidigung an. Die beiden landen vor Gericht und Lauer wird vertreten von Wolfgang Buck, der wahrscheinlich zweitwichtigsten Gestalt im ganzen Roman. Wolfgang Buck ist der Sohn des alten Buck Senior, der in Netzig auch immer schon eine große Rolle gespielt hat und den Dieterich auf eine ganz eigene Art und Weise verehrt. Gleichzeitig guckt er aber auch auf ihn herab, das ist ein bisschen kompliziert. Buck Senior war nämlich schon 1848 an der letzten Revolution beteiligt, die die Demokratie in Deutschland durchsetzen wollte. Und er ist auch noch mit einer Schauspielerin verheiratet, also mit dem niederen Volk, wenn man so will. Und soweit ich weiß, war die Schauspielerin auch noch Jüdin, also quasi alles auf einmal. Wolfgang Buck, also der jüngere Wolfgang Buck quasi, vertritt nun vor Gericht den Angeklagten Lauer. Es kommt zu einem Schlagabtausch vor Gericht, auf den wir später noch einen genaueren Blick werfen werden. Es endet damit, dass der Angeklagte Lauer tatsächlich ins Gefängnis muss für ein paar Monate. Dieterich
siegt. Also ich wusste gar nicht, dass die Frau von Buck Jüdin ist, weil das, was da als Majestätsbeleidigung deklariert ist, ist ja nur, dass Lauer sagt, dass alle irgendwie jüdische Vorfahren haben, selbst die höchsten Fürstenhäuser. Das ist ja alles, was er sagt.
Sagt schon viel über die Einstellung in der Zeit aus.
Super antisemitisch, ja.
Dieterich gewinnt also vor Gericht. Danach beginnt er quasi sofort Bucks Verlobte Guste Deimchen zu umwerben. Die ist ihm vorher schon aufgefallen, die fand er besonders toll und sie ist in krasser Gegensatz zu Dieterichs vorheriger Geliebte Agnes Göbel.
Ist übrigens Göppel, glaube ich, ne?
Bei mir heißt sie Göbel, glaube ich. Nee, du hast recht, sie heißt ein Göppel. Ach verdammt. Genau, die ein krasser Gegensatz zu Agnes Göppel ist. Weil Agnes eben so die zarte und unterdrückte Frau darstellt, während Guste schon so ein bisschen Rückgrat hat und auch deutlich sagt, was sie will und was sie kann. Die ist, wie gesagt, mit Wolfgang Bucks verlobt. Dann kommt im Dorf das Gerücht in Umlauf, dass Guste Deimchen mit ihrem Verlobten verwandt sei. Sie würden den Vater teilen. Das Gerücht wird nie verifiziert, aber Dieterich tut auch sein eigenes dazu, dass das Gerücht weiter gestreut wird. Und letzten Endes kann Guste Wolfgang Buck nicht weiter heiraten, weil eben das ganze Dorf mit dem Finger auf sie zeigt. Und daraufhin kann er Guste selbst heiraten. Er fährt mit ihr auf Hochzeitsreise nach Rom und fährt da quasi dem Kaiser hinterher. Die waren nämlich eigentlich woanders und dann bekommt Dieterich die Nachricht, dass der Kaiser nach Rom geht und soweit ist es nicht mehr bis nach Rom. Also verfrachtet er Guste kurzerhand in die Kutsche und die beiden fahren nach Rom. Und Dieterich verbringt den kompletten Urlaub damit, dem Kaiser immer hinterher zu rennen und überall zu jubeln, wo der Kaiser gerade ankommt, fährt ihm mit der Kutsche hinterher und spielt sich als sein Leibwächter auf. Und kann sogar in einer Szene einen vermeintlichen Anschlag auf den Kaiser verhindern, der dann gar kein Anschlag ist. Das interessiert aber keinen. Dieterich wird gefeiert als Leibwächter des Kaisers. Bei seiner Rückkehr wird dann in Netzig die sogenannte Partei des Kaisers gegründet. Es gibt einen weiteren Gerichtsprozess, dieses Mal gegen den Altenburg. Und Diederichs Papierfabrik steigt immer weiter auf. Er kauft eine andere Firma auf und letzten Endes endet der Roman damit, dass in Netzig das Kaiserdenkmal eingeweiht werden soll. Auch da hat Diederich sein eigenes zu beigetragen. Eigentlich sollte nämlich von dem Geld ein Säuglingsheim finanziert werden. Diederich hat sich immer dagegen ausgesprochen. Der ist inzwischen auch übrigens politisch aufgestiegen und hat sich damit in höheren politischen Menschen, unter anderem General Wulkow, verbündet. Und die letzte Szene des Romans ist eben die Einweihung dieses Kaiserdenkmals, die buchstäblich ins Wasser fällt, weil es zieht ein großer Sturm auf, der die ganze Veranstaltung zerstreut. Und auf seinem Heimweg läuft Diederich am Hause von Buck Senior vorbei und ist gerade rechtzeitig zur Stelle, um zu sehen, wie der alte Buck stirbt. Sein letzter Blick fällt auf Diederich und er stirbt und die Verwandten, die um das Bett herumstehen, sagen, er habe wohl den Teufel gesehen. Ja, erzähl du uns doch gerne mal was über den Autor.
Heinrich Mann, der am 27. März 1871 in Lübeck das Licht der Welt erblickte. Und zwar als ältestes Kind seiner sehr jungen Eltern. Seine Mutter war, glaube ich, 20, als er auf die Welt kam. Und er hat noch vier jüngere Geschwister gehabt. Und zwar unter anderem Thomas Mann, der später ein noch erfolgreicherer Schriftsteller wurde als Heinrich. Heinrich Mann wollte mit 13 Jahren schon Schriftsteller werden, war sich da schon ganz sicher. Sein Vater allerdings, der eine Speditionsfirma hatte und hoffte, dass sein ältester Sohn die irgendwann übernimmt, wollte halt nicht unbedingt, dass der Schriftsteller wird, sondern lieber was Vernünftiges, also Kaufmann oder sowas. Heinrich hat aber die Schule abgebrochen, hat stattdessen eine Lehre gemacht und später ein Volontariat beim Fischer Verlag, hat dann auch in Berlin gewohnt im Jahr 1912. Beginnt Heinrich Mann mit dem Untertan, der übrigens später Teil einer Trilogie wird. Also es gibt noch die Bücher Die Armen und Der Kopf. Also der Untertan ist dann der Roman des Bürgertums, Die Armen, der des Proletariats und Der Kopf eben der des Adels. Und in Die Armen kommt Diederich Hässling wohl auch nochmal vor. Aber erstmal, also der Untertan, da erscheinen einzelne Kapitel in so einer Münchner Zeitschrift. Und als dann 1914 der Krieg ausbricht, wird das eingestellt. Heinrich Mann war immer offen sozialdemokratisch und in der bürgerlichen Opposition und auch Kriegsgegner. Und Thomas Mann hat, das wusste ich tatsächlich vorher gar nicht, den Ersten Weltkrieg sehr befürwortet und hat auch die Feldzüge sehr romantisiert. Und die beiden Brüder waren deshalb im Privaten, aber auch wirklich öffentlich zerstritten. Nach dem Kriegsende 1918 war Heinrich Mann dann aber super gefeiert als Autor, weil er hatte ja quasi recht gehabt mit allem, was er da skizziert hatte. Und das war so seine Hochzeit. Wurde berühmt, hat sich in der Zeit dann auch mit seinem Bruder wieder vertragen, wird einer der lautesten Gegner der Nazis. Und schließlich muss Heinrich Mann dann wie so viele andere großartige Schriftsteller in Deutschland verlassen und wie so viele andere kriegt er im Ausland dann auch keinen Fuß mehr auf den Boden als Deutsch sprechender, schreibender Schriftsteller in einem Land, wo niemand Deutsch spricht. Er wandert in die USA aus und lebt in Santa Monica in Kalifornien, lebt eigentlich vom Geld seiner zweiten Ehefrau Nelly und von Thomas Mann, der sich mit seinen Romanen besser verkauft. Heinrich Mann schreibt und schreibt und schreibt, aber irgendwie kommt nicht so richtig an. Ist auch sehr kränklich, eigentlich schon sein Leben lang gewesen, hat immer viel Zeit in Sanatorien und so weiter verbracht und als der Krieg dann endet, wird Heinrich Mann in der DDR zum Präsidenten der Dichterakademie gewählt und stirbt dann aber an einer Hirnblutung kurz bevor er diesen Dienst antreten kann. Genau. 1950 am 11. März war das. Außer der Untertan hatte zum Beispiel noch Professor Unrat geschrieben. Das ist ein Roman, der auch verfilmt wurde mit Marlene Dietrich in der Hauptrolle unter dem Namen Der blaue Engel. Das ist noch ziemlich bekannt. Und ich habe mir gedacht, weil wir das letzte Mal, das war so eine Premiere, dass wir uns gegenseitig so Fragen gestellt haben zu Autoren, habe ich noch zwei Fragen mir aufgeschrieben.
Oh Gott.
Und zwar, Heinrich Mann wurde regelmäßig mit einem französischen Schriftsteller verglichen. Ich habe vier Antwortoptionen. Welcher Schriftsteller war das? War das A, Albert Camus, B, Honoré de Balzac, C, Jean-Paul Sartre oder D, Émile Zola?
Ich glaube, es war Emile Zola. Ich glaube, das habe ich gelesen.
Richtig. Sehr gut.
Ich habe noch nie selbst was von Emile Zola gelesen.
Ich glaube, nur so Kurzgeschichten, aber auch nichts Längeres. Der Grund dafür ist, dass Emile Zola eine ähnliche Trilogie nicht über Wilhelm II., sondern über Napoleon III. Verfasst hat. Deshalb lag dieser Vergleich nahe auf stilistischer Ebene sozusagen und inhaltlicher Ebene, aber es wurde auch gesagt, dass der Schreibstil absolut ähnlich sei. Ist die Frage, ob das stimmt, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass man jede blauäugige Frau mit wallenden dunklen Haaren und vollen Lippen auch immer sofort mit Angelina Jolie vergleicht. Vielleicht ist es ein bisschen sowas. Und noch eine Frage. Heinrichs Schwester Carla war Schauspielerin und reiste viel. Was hatte sie immer dabei? A. Einen Nymphensittich in einem gusseisernen Käfig. B. Einen mit Zyankali gefüllten Totenschädel. C. Ein Kartenspiel, bei dem die Herzbuben fehlten. Oder D. Einen Schwamm und eine Zahnbürste.
Ich finde es eigentlich traurig, weil ich finde deine Antwortmöglichkeiten so schön. Ich finde die Schwämme und die Zahnbürsten schön, weil der eine im Roman sich immer weigert, die zu verkaufen. Ich finde auch die fehlenden Herzbuben sehr schön. Ich weiß leider, dass sie sich mit dem Zyankali aus dem Totenschädel umgebracht hat.
Ja, das ist nicht traurig.
Ja, ja sehr. Das hat ihn auch richtig umgehauen, ne?
Ja, die ist, glaube ich, 29 geworden oder so, also sehr jung. Ja, das ist korrekt, beides. Ja, Ruhe in Frieden, Carla Mann. Genau, dann hättest du Lust, überzugehen zur Szenenanalyse.
Yep.
Wir haben die Szene uns ausgedacht, wo Diederich und der Kaiser, die persönlichste Persönlichkeit, wie er später noch oft bezeichnet wird, erstmalig aufeinandertreffen.
Wir starten am 26.
Ja, am 26. Februar. Mhm. Steigen wir ein. Da gibt es nämlich eine Demonstration sehr vieler armer Menschen, die sich in Berlin versammelt haben. Mhm. Was mir aufgefallen ist, ist, dass diese Demonstrierenden wie Wasser beschrieben werden. Also wie sie sich bewegen. Sie bewegen sich nicht wie Menschen, die demonstrieren, die einen Willen haben, sondern wie Wasser, das willenlos und eigentlich nur gefährlich durch seine immense Masse durch die Straßen fließt. In eine der nördlichen Straßen zurückgetrieben quollen sie aus der nächsten, bevor man ihnen den Weg abschneiden konnte. Genau, da wird sogar gesagt, stumm und unaufhaltsam wie übergetretenes Wasser. Dann gibt es eine langsame Überschwemmung, worin der Platz ertrank, also das Meer der Armen. Also es wird deutlich gemacht, es gibt unfassbar viele hungernde Menschen im Land.
Und ich finde schön auch diese Unterscheidung zwischen dem, wie mit Farben gespielt hast. Du hast gerade schon gesagt, die Leute sind wie Wasser, also sie sind wie eine Naturgewalt, wenn man so will. Und dann haben wir aber das trübe und missfarbene Meer der Armen. Und im krassen Kontrast dazu steht der Kaiser, der danach auftritt. Ich springe ein bisschen weiter nach vorne, der nämlich hell über dem Meer auftritt. Also wir haben das dunkle Geschiebe, ohne Form, planlos, grenzenlos und hell darüber ein junger Herr im Helm, der Kaiser. Also der Kontrast ist auch komplett stark. Dieses ungeordnete, dunkle auf der einen Seite, die Armen, die betteln und darüber organisiert und hell und militärisch der Kaiser auf seinem Pferd.
Das ist ja auch bemerkenswert, weil wir haben vorher ein Meer und dann wird davor noch gesagt, und die Mitte der Straße sieht man freiliegen, gesäubert, wie für einen Triumphzug. Also er kommt ohne Mühe durch. Ich finde, das hat auch was Biblisches, wie Moses, der das Meer teilt. Und sobald er da ist, marschieren alle. Nichts hatte sich geändert, als dass er da war. Und schon marschierten sie, als gehe es auf das Tempelhofer Feld. Das war, glaube ich, so ein Militärstützpunkt damals. Dann war es ein Flughafen und jetzt ist es ein Naherholungspunkt. Sehr schön. Ja.
Ja, und auffällig finde ich natürlich auch, das ist ein, also die ganze Formulierung weist darauf hin, wir haben hier einen historischen Moment. Ne? Der Kaiser mischt sich und das Volk, ne, um zu zeigen, wie einer aus der Menge sagt, der Bande zu zeigen, wer die Macht hat. Also zu sagen, hier guckt mich alle an, ich bin so edel, ich trage hier meinen Helm und sowas, ne, in dieser preußischen Militärkluft. Und ich weiß, wo es lang geht und ich zeige euch meine militärische Härte, auf das ihr aufhört zu protestieren. Das ist diese Historie, wird ganz stark in den Vordergrund gedrängt. Und weiter unten gibt es auch einen Part, wo jemand sagt, der Mensch will uns den historischen Moment verekeln.
Sagt Diederich das nicht? Ihm wird gesagt, ja, genau, das ist ein historischer Moment. Und dann haut Diederich jemanden zusammen, der findet, dass der Kaiser sich lächerlich verhält.
Genau, dass der Kaiser Theater spielt, ja. Und das ist natürlich auch so, ne? Das Ganze ist ja eine unglaubliche Inszenierung. Das ist tatsächlich auch was, wenn wir kurz aus dem Buch mal rausgehen dürfen in die Realität, was Wilhelm auch immer vorgeworfen worden ist, dass er sich extrem inszeniert hat. Und dieses ganze Ding passt ja perfekt dazu, ne? Und sobald der Kaiser dazutritt, hat das Ganze aber auch was Militärisches. Denn die Leute um ihn herum fangen an zu marschieren. Was ich halt auch noch spannend finde, ist immer diese Beschreibung der Masse. Also es gibt kaum Individuen. Es gibt eigentlich nur, es gibt Diederich, es gibt den Typ, der was dagegen sagt, aber die Armen sind eine Masse. Und dieses Massephänomen, finde ich, ist auch was, was den ganzen Roman prägt. Die Macht der Masse ist was, was immer wieder angesprochen wird. Und Diederich kämpft auch dafür, Teil dieser Masse zu sein. Und was wir natürlich da oben haben, ist die ersten wirklich sehr konkreten Züge von Antisemitismus.
Ne, das wollte ich nämlich sagen. Das haben wir jetzt einfach übersprungen, dass nämlich in dieser Masse nicht nur die Arbeiter sind, sondern auch die BürgerInnen, die einfach spazieren sind unter den Linden, in dieser Masse plötzlich eingeschlossen sind. Diederich ja auch. Der war ja gar nicht auf der Demo gegen den Kaiser, sondern war nur plötzlich im Tumult. Und dann sieht der Herr von Barnim, den kennt er, glaube ich, über die Neuteutonie, und er sagt, es kommt anders, jetzt geht es gegen die Juden. Ist es ein wahnsinniger Vorgriff auf das, was in der Geschichte noch passieren wird, in dem nämlich ein offensichtlich jüdisches Geschäft kleingeschlagen wird, weil ein Arbeiter sagt, er wurde dort entlassen, weil er keinen Zylinder trägt. Aber plötzlich sind alle in diesem Laden, Leute sagen, Hilfe, ich kriege keine Luft. Da dachte ich mir auch, das ist auch wieder wie so ein Meer, wo es immer weiter drückt. Niemand mehr rein, wir kriegen keine Luft, aber immer mehr steigen ein. Und dann, wenn sie alle in diesem Laden sind, dann kommt der Kaiser vorbei und plötzlich löst es sich auf und eine Ordnung wird wieder eingesetzt. Genau, alle inszenieren sich mit sozusagen. Marschieren. Marschieren ist ja kein normales Gehen, das ist ja inszeniertes Gehen.
Ja, und dann hast du natürlich noch dazu diesen Gottesvergleich. Diederich hat das ja auch später immer wieder, dass er sich als gottesfürchtiger Mann aufspielt. Ne? Er befiehlt auch später seinen Arbeitern, bitte einmal in der Woche zur Kirche zu gehen. Wir haben der von Gott gesetzte Herr, der sich mit den empörerischen Knechten misst. Auf der zweiten Seite unseres kleinen Abschnittes. Und der von Gott gesetzte Herr ist natürlich der Kaiser. Und was wir auch haben, was ich interessant finde, ist, dass es da schon anfängt, dass Diederich sich versucht, mit dem Kaiser gleichzusetzen. Das ist auch was, was den ganzen Roman ausmacht. Der wird sich auch später den Bart so zurichten lassen wie der Kaiser. So mit so nach oben gezeigten Spitzen. Ihr müsst euch mal Bilder angucken von Wilhelm mit seinem Bart. Das sieht total bescheuert aus. Aber sowas macht Diederich sich später auch. Und er versucht in der Szene so zu blitzen wie der Kaiser. Also so diese, so zu gucken wie er und sich so zu halten. Und der andere wirft ihm vor, er sei auch so einer, womit er natürlich meint, er ist auch so ein Majestätsanhänger und ein Kaisertreuer. Und Diederich hat aber zum ersten Mal das Gefühl, die gute Sache zu vertreten gegen feindliche Bemängelungen. Also ist auch klar, er positioniert sich so auf der bequemeren Seite, ne, weil der Kaiser diese Macht ausstrahlt. Und das kann Diederich richtig gut, sich in Gruppen eingliedern. Das ist das, was er sein Leben lang getan hat. Das kommt auch später nochmal. In der Masse ist jeder Einzelne ein Nichts. Sie steigen als gegliederte Massen bis nach oben auf. Das heißt, in der Neuteutonie, also in dieser schlagenden Gesellschaft oder beim Militär oder in dieser Kneipennacht mit der Partei des Kaisers und sowas, das ist immer, Diederich braucht immer Leute um ihn rum, die so sind wie er. Der ist nicht sonderlich gut darin, sich alleine durchzuschlagen. Und deswegen kommt ihm dieses Massenphänomen, das natürlich mit einer unglaublichen Euphorie einhergeht, total entgegen.
Individualität ist gar kein Ziel, darum wird es ja auch später noch viel gehen im Roman, immer in Diskussionen mit Wolfgang Buck, dass niemand ein Individuum sein will und Diederich das auch nicht als Bestreben hat. Außer der Kaiser, der darf ein Individuum sein. Der darf als einziger ein Individuum sein. Das macht ihn besonders.
Gegen Ende der Szene ist das auch erwähnt, dass die Schutzmannkette zu schwach war gegen so viel Gefühl, weil dieses Gemeinschaftsgefühl so stark ist, dass es alle mit reinzieht und du so davon überzeugt bist, dass du das Richtige tust, solange alle anderen das Gleiche tun wie du. Diederich nimmt dadurch, dass der Kaiser da ist, die umliegenden Menschen auch ganz anders wahr. Er spricht vom bezwungenen Volk und Kaiser. Dabei ist ja gar nichts passiert. Die laufen immer noch neben ihm her. Wir hören noch nicht mal, ob die aufgehört haben zu schreien oder so. Aber es ist das bezwungene Volk, dadurch, dass der Kaiser in der Mitte läuft.
Und das finde ich so, so spannend, weil auf Basis dieser Begegnung wächst ja seine Hochachtung vor dem Kaiser und dessen politischen Maßnahmen. Aber eigentlich, also Dieterich steigt in der Politik auf später, aber ich habe den Eindruck, da können wir vielleicht in der Charakteranalyse nochmal drüber sprechen, dass er eigentlich nicht wirklich politisch interessiert ist, dass er keine politischen Ziele hat, dass er keine wirklichen Werte hat, aber dass er diese Inszenierung, die er nicht für die Inszenierung hält, sondern für das wahre Reine, dass er die bewahren will, dass er den Glanz des Kaisers bewahren will und übernehmen will. Also du hast ja auch irgendwie gesagt, dass er blitzt mit den Augen. Das kommt ja unfassbar viel vor. Also er immer, der Dieterich blitzte. Es ist so viel.
Wenn man es wörtlich nimmt, stelle ich es mir ein bisschen lustig vor.
Also und vor allen Dingen, ich habe mich dann gefragt, ob das auch so ein bisschen das Ende ist. Also das Ende des Romans ist ja ein großes Gewitter. Und ich denke mir, was kommt denn, wenn man Wasser, die Wassermassen der Armen mit Blitzen der Monarchie kombiniert? Und dann gibt es einen Clash, dann gibt es ein Gewitter.
Dieses, dass Dieterich den Kaiser immer unterstützen will, das ist auch total paradox, finde ich. Weil wenn wir uns das Ende dieser Szene angucken, hätte er allen Grund, genau in diesem Moment aufzuwachen und zu sagen, okay, alles klar, das ist ein Arschloch auf dem Pferd und ich orientiere mich besser nochmal um. Der Kaiser lacht ihn nämlich aus. Dieterich fällt um und er fällt in eine Pfütze und der Kaiser guckt ihn da zum ersten Mal an und dann heißt es, die Beine in die Luft, umspritzt von Schmutzwasser, da lachte der Kaiser. Der Mensch war ein Monarchist, ein treuer Untertan, das ist das, was bei Dieterich ankommt. Der Kaiser wandte sich nach seinen Begleitern um, schlug sich auf die Schenkel und lachte. Dieterich aus seinem Tümpel sah ihm nach, den Mund noch offen. Und ich finde, er lacht ihn aus und Dieterich checkt's nicht.
Voll, oder es stört ihn nicht. Weil so in so alten, also Dieterich ist jetzt auch nicht die belesenste Person, aber in alten Dramen vor den bürgerlichen Trauerspielen war es klassischerweise immer so, dass bürgerliche Menschen genau so dargestellt wurden. Wie so ein Clown, wie so ein Idiot. Die komplexen Gefühle hatten die nicht. Und aus der Linse betrachtet der Kaiser Dieterich. Vielleicht ist der Kaiser belesen, wer weiß. Ja. Dieterich bleibt in seinem Tümpel sitzen und spürt die kaiserliche Macht durch das Lachen.
Und das ist doch irre, oder? Das wäre doch genau der Moment, wenn ich merke, die Person, die ich so verehre, die lacht mich aus. Weil ich mich hier, wer weiß wie, gebärde, um ihn zu ehren. Dann würde ich doch denken, alles klar, weißt du was? Mach deinen Kram alleine, ich bin raus.
Aber Dieterich ist ja Teil eines Machtkonstruktes, wo Autorität und Ordnung das Wichtigste ist. Und Autorität spürt man auch, wenn man sie von oben erleidet, nicht nur, wenn man sie ausüben darf. Also das beweist für ihn ja die Ordnung, dass hier der Kaiser ihn auslacht.
Aber deswegen finde ich das Ende der Szene sehr stark. Sollen wir in die andere Szene springen?
Wir gehen vor Gericht.
Da begegnet uns nämlich Wolfgang Buck. Wir sind im ersten Gerichtsprozess, den Dieterich im Verlauf des Romans erlebt. Da geht es um diese sogenannte, also um die Majestätsbeleidigung, die Herrn Lauer vorgeworfen wird. Dieterich hat ihn dazu provoziert in dieser Kneipennacht. Und jetzt muss Lauer sich vor Gericht verantworten und Wolfgang Buck verteidigt ihn. Wir starten bei Wolfgang Buck erhob sich langsam. Ich weiß, dass es für euch schwierig ist, nachzuvollziehen, wo wir sind. Das können wir leider nicht so wahnsinnig gut ändern. Es ist bei mir ungefähr in der Hälfte des Romans, so als Hilfe.
Ja, bei mir auch. Ich glaube, Kapitel 4 müsste das sein. Aber es gibt ja auch nicht so viele Kapitel. Bei mir ist Seite 250.
Nee, das hilft auch nicht so wahnsinnig. Bei mir ist 167. Ich habe die Ausgabe der Hamburger Lesehefte.
Ich habe, weiß ich gar nicht, Inselverlag. Wir sind jetzt im Gerichtssaal bei Wolfgang Buck, der sich langsam erhoben hat. Mein Gefühl von seinem Plädoyer war, dass er, wir sind ja in einem eigentlich satirischen Setting. Das ganze Buch ist ja extrem überzeichnet, alle Figuren sind lächerlich dargestellt. Das ist ja eine Persiflage auf die wilhelminische Gesellschaft. Und ich habe das Gefühl, dass Wolfgang Buck, der gerade seine Rede hält, eigentlich so ein bisschen einen erklärenden Analyseleitfaden. So im Grunde eine Interpretierhilfe gibt, oder? Der erklärt, guckt euch doch mal Dieterich an, was das für ein Mensch ist.
Ist natürlich auch ein geschickter Schachzug, erstmal vom eigenen Angeklagten abzulenken.
Ja, das stimmt. Eigentlich ist es ja gar nicht ganz egal, wer Dieterich ist. Dieterich ist ja nur Zeuge, der ist ja nicht der Angeklagte. Das stimmt.
Und ich finde, es ist auch, also er wirft ihm ja tatsächlich vor, ne, dass Dieterich den anderen dazu verleitet hat, was ja auch stimmt, wie wir wissen. Er zieht es aber so weit, dass er sagt, die meisten Majestätsbeleidigungen, die sich dieser Tage häufen, das führt er an, sind zurückzuführen auf die Reden, die davor gehalten werden, weil einer den anderen provoziert. Ist natürlich auch keine wahnsinnig beliebte Meinung, muss man dazu sagen. Was ich spannend finde, ist die Äußerung, Buck machte sein Organ milde und warm.
Ja.
Und das finde ich lustig, weil also da geht es um seine Stimme, ne? Und das ist etwas, das natürlich, dieses milde und warm, ist genau das Gegenteil von dem, was Diederich immer als männlich wahrnimmt. Und das ist was, das auch am alten Buck, also an Wolfgang Bucks Vater, ja, immer auffällt, dass Diederich sich immer über seinen warmen, weichen Händedruck freut. Das finde ich immer ganz lustig, dass die Bucks sind so das, die widersprechen diesem männlichen, steifen Ideal, dem Diederich immer nachstrebt.
Und trauen sich auch in irgendeiner Form, das zu machen, weil Diederich, über den wir gleich noch sprechen werden, ja auch sehr viel Weichheit an sich hat. Und das aber immer versucht zu überwinden, mhm, und es nicht embracen kann, sozusagen. Und Buck geht halt einen anderen Weg.
Also um daran anzuknüpfen, dass du sagst, er führt eine Analyse durch. Ich finde, er kennt Diederich ja noch gar nicht so lange. Er erfasst ihn aber wirklich mit einer unglaublichen Präzision. Ne? Er macht das, was eigentlich ist unsere Aufgabe, ja, wäre, Sarah. Er sagt über ihn: ein Durchschnittsmensch mit gewöhnlichem Verstand, abhängig von Umgebung und Gelegenheit, mutlos, solange hier die Dinge schlecht für ihn standen, und von großem Selbstbewusstsein, sobald sie sich gewendet hatten. Und das trifft wirklich punktgenau auf Diederichs Charakter zu. Also Wolfgang Buck hat ihn unglaublich gut erfasst in der kurzen Zeit, die sie sich kennen und die Diederich vor Gericht ausgesagt hat. Das finde ich absolut bemerkenswert.
Weil Diederich nämlich anfangs alles abgestritten hat, als er das Gefühl hatte, jeder ist sauer auf ihn, weil er Lauer vor Gericht geschoben hat. Und dann haben sich aber alle umentschieden über die Reden, die gehalten wurden. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig bei diesen ganzen Beobachtungen vor Gericht, wie leicht die Leute sich umentscheiden lassen und wie dann so diese kollektive Masse der Zuhörenden keine gefestigte Meinung hat, sondern von den stärksten Reden, von Charisma, von Propaganda im Grunde, sich leiten lässt und umstimmen lässt.
Genau wie Diederich, ja, selbst, ne?
Total. Und das ist ja auch das große Mittel totalitärer, diktatorischer Verhältnisse. Eine Person, die gut reden kann. Und das lernt Diederich auch im Laufe des Romans immer besser. Ich habe das Gefühl, er kann immer besser Leute mitreißen.
Und auch mit so einer Anpassungsfähigkeit natürlich, ne? Und was ich, da würde ich gerne kurz ein kleines Stück springen, was ich nämlich super interessant fand, ist, dass Buck bei dem Volk auch nicht so gut ankommt, weil er wahrscheinlich Hochdeutsch spricht. Also es heißt, den anderen sprach Buck zu gewählt, und dass er an keinen Dialekt anklang, befremdete. Das heißt, Diederich hat sich angepasst, der spricht in einem Ortsdialekt, der da, wer weiß, wo das ist, der da irgendwie üblich ist, ne? Und Buck spricht Hochdeutsch, und dadurch wirkt er den, also ne, er passt sich nicht an das Volk, das da im Gerichtssaal sitzt. Und das fand ich total interessant.
Das habe ich total überlesen, aber ja, hat quasi Heimvorteile, obwohl Buck da auch aufgewachsen ist, aber der war vielleicht auch zu lange weg, sozusagen, ist noch nicht lang genug wieder da. Mhm. Klingt fremd.
Und vor allem zu gebildet, ne? Also er hält zu viel von sich, lesen die Leute da ja raus.
Und wenn du sagst, dass er eine jüdische Mutter hat, dementsprechend selbst jüdisch ist, ist das ja ein ganz antisemitisches Stereotyp, was immer wieder kommt. So ein Bildungsbürgertum, das glaubt, es sei was Besseres.
Ne, das vereint sich auch alles in Buck selbst. Und Diederich reagiert, indem er das aufgreift, was der Kaiser immer sagt, ne? Er sagt, es begann in ihm zu kochen, wenn er Buck ansah. Das war der Feind, der Antipode. Da gab es nur eins: zerschmettern. Und das Wort zerschmettern ist das, was er aus der Rede des Kaisers geklaut hat. Also Diederich spielt mal wieder Kaiser. Schön finde ich diese beleidigende Menschlichkeit in Bucks dickem Profil. Was fällt ihm ein?
Ja, das stimmt.
Und Buck macht natürlich auch eine unheimlich treffende Analyse des Kaisers für seine Zeit. Buck ist natürlich auch kein Anhänger des Kaisers. Das merkt man ja ganz deutlich daran, dass er jemanden verteidigt, der wegen Majestätsbeleidigung vor dem Gericht steht. Und er schafft es ganz geschickt, das so umzumünzen, dass man das Gefühl hat, er spricht eigentlich mehr vom Untertan als vom Kaiser selbst. Aber es ist natürlich auch eine Analyse des Kaisertums, wenn er sagt, es sollte nicht erlaubt sein, dass jeder mittelmäßige Zeitgenosse ihn nachäfft. Im Glanz des Thrones mag einer seine zweifellos einzige Persönlichkeit spielen lassen, mag reden, ohne dass wir mehr von ihm erwarten als reden, mag blitzen, blenden, den Hass imaginärer Rebellen herausfordern und den Beifall eines Parterres, das seine bürgerliche Wirklichkeit darüber nicht vergisst. Das ist genau eine super Analyse des Kaisers, wenn er sagt, ne, die imaginären Rebellen, der bauscht sich Feindbilder auf, wie zum Beispiel die Juden, und eben dieses, er mag reden, ohne dass wir mehr von ihm erwarten als reden. Der müsste nicht mal großartig was machen, ne? Weil alles, was wir von ihm erwarten, ist diese repräsentative Rolle, die ein Kaiser zu spielen hat.
Und dadurch, dass er halt Liederich gerade beschrieben hat und sagt, er macht den Kaiser nach, hat er natürlich den Kaiser indirekt auch beschrieben.
Ja, und eigentlich ist das genau die Majestätsbeleidigung, die dem anderen vorgeworfen wird.
Es switcht ja noch extrem die Stimmung im Saal.
Mhm.
Das Erwachen des Bürgers, die wahrhaft nationale Gesinnung, die stille Tat eines Lauer tut mehr dafür als 100 hallende Monologen selbst eines gekrönten Künstlers. Und dann flippen alle um.
Mhm.
Und dann ist Burg irgendwie erledigt in der Szene. Hast du verstanden, warum?
Ich hatte das Gefühl, er hat es einfach überstrapaziert. Also er hat letzten Endes, was er macht, das habe ich zugegebenermaßen auch irgendwo nochmal in einem Text gelesen, er ist sich seines Sieges vielleicht auch ein bisschen zu sehr bewusst, ne? Weil er treibt das immer weiter, seine Stimme wird streng, dann breitet er die Arme aus, er trug die gesammelte Miene eines Führers, also er schwingt sich so nach oben auf und dann überspannt er den Bogen. Und in dem Moment, in dem er sagt, das sei die wahrhaft nationale Gesinnung, sei das, was Lauer getan hat, indem er sich aufgestellt hat und hat gesagt, ey, ist es nicht okay, dass jemand auf offener Straße erschossen wird? Damit stellt er Lauer über den Kaiser. Und da, in dem Moment ist es vorbei. Da ist der Bogen überspannt. Die stille Tat eines Lauers tut mehr als 100 hallende Monologe eines selbstgekrönten Künstlers. Da ist die Majestätsbeleidigung. Und in dem Moment ist es vorbei mit Wolfgang Buck. So habe ich das gelesen. Und er hat es ja schon fast geschafft. Das ist das Traurige. Er war schon so weit, dass sie den Lauer freigesprochen hätten. Ne? Weil das Publikum mit neuen Gefühlen blickte man auf den Angeklagten, der die Stirn in die Hand stützte, auf seine Frau, die starr vor sich hinsah. Mehrere schluchzten. Also er hatte die Leute schon auf Lauers Seite und dann war es wieder vorbei. Das ist eigentlich wirklich traurig.
Die haben halt kein Wissen, die haben nur Gefühl. Das ist halt ja. Das Krasse, ne? Die haben anscheinend ja keine Fähigkeiten, Zusammenhänge alleine zu begreifen, sondern es geht um das Gefühl, das Leute in ihnen auslösen. Es geht nur um den Pathos einer Rede, nicht um den Inhalt. Gott sei Dank, sagte die Schwiegermutter des Bürgermeisters, man sollte nicht glauben, dass vor 5 Minuten die Leute noch oben auf waren.
Ja, und das Lustige finde ich, dass die Schauspieler, Buck ist ja selbst am Theater, ne? Oder beziehungsweise er hat, glaube ich, eigentlich Jura studiert, aber er würde auch gerne ins Theater und später geht er ja auch dahin zurück. Und er hat auf der Tribüne lauter Schauspielkollegen sitzen, die den Gerichtsprozess verfolgen und die beglückwünschten ihn nach seiner Rede. Das heißt, es ist auch wieder so ein Akt von, er hat da was inszeniert. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Irgendwann später sagte er auch zu Diederich, ja Mensch, ihre Rolle war ja noch viel besser als meine. Ich habe sie vor dem Spiegel nochmal nachgespielt.
Ja, und das Urteil wird verkündet. Lauer muss für ein halbes Jahr ins Gefängnis. Ihm werden alle seine Ämter aberkannt und er ist auch nicht mehr Stadtverordneter. Was insofern spannend ist, dass Diederich später in der Wahl zum Stadtverordneten antritt. Das heißt, er hat ihn da quasi auch weggedrängt.
Genau, und dann wird noch darüber gelästert, über die Eheverhältnisse, in denen Lauer lebt, weil seine Frau offensichtlich ein Verhältnis hat. Und sie verschwindet einfach nach der Urteilsverkündung und es endet mit, nicht einmal die Hand hat sie ihm gegeben, nette Verhältnisse. Mhm. Also es wird auch viel getratscht in diesem Dorf.
Dabei fand ich Judith Lauer eine richtig coole Persönlichkeit, weil Diederich irgendwie so eine Art Respekt vor ihr hat. Das macht ihm irgendwie Angst, als sie das Gericht betritt. Das ist nicht mit in unserer Szene, aber das fand ich irgendwie interessant.
Ja, wir haben jetzt so viel über Diederich gesprochen, weil er natürlich in jeder Szene ist und über gewisse Eigenheiten, aber ich glaube, wir haben bestimmt noch genug zu besprechen. In der Charakteranalyse, was denkst du?
Ja, ich denke auch. Das gibt auf jeden Fall ordentlich was her. Ich musste die ganze Zeit, kurze Songempfehlung an dieser Stelle, an das Lied Männlich denken von dem Kölner Künstler Quichotte, beziehungsweise der kommt hier aus dem Bergischen, wo so ein bisschen mit so Männlichkeitsidealen gespielt wird. Das passt sehr gut auf Diederich. Diederich ist auch, möchte unbedingt sehr, sehr männlich sein. Also er strebt sehr nach diesem Männlichkeitsideal, was daran liegt, dass er von sich aus dieses Männlichkeitsideal überhaupt nicht erfüllen kann. Diederich wird schon zu Beginn als weiches Kind beschrieben, als zurückhaltendes Kind, das eigentlich die Märchengeschichten seiner Mutter total klasse findet und wahnsinnig gerne liest. Also eigentlich eher jemand, der in der Kultur verortet ist. Gleichzeitig hat Diederich aber, das ist was, das sich durch den ganzen Roman zieht, ausschließlich Respekt vor Leuten, die sich ihm gegenüber scheiße verhalten und wie zum Beispiel seinen Vater ihn verkloppen oder wie sein Lehrer, wie wenige seiner Lehrer durchschauen, wenn er lügt. Das nötigt ihm Respekt ab, wenn jemand hinter seine Fassade gucken kann.
Und vor allen Dingen regt er sich immer auf, wenn er respektlos behandelt wird. Da gibt es ja noch diesen Malmann, von dem sich Diederich irgendwann Geld leihen will und Malmann sagt nö. Und Diederich sagt, doch, du musst, ich habe dir auch mal Geld geliehen. Und er sagt so, ja, hast du es nie zurückgekriegt, das bereust du doch jetzt sicher auch. Und er kickt Diederich die Treppe runter und Diederich steht unten und wütet. Und auf dem Heimweg denkt er sich, ja, so muss man das machen.
Ja.
Also er lernt auch von anderen Männern. Und eigentlich ist sein gesamter Struggle, habe ich das Gefühl, immer der liegt immer im Versuch, seine eigene Weichheit loszuwerden. Mhm. Weichheit wird auch so ein bisschen gesehen als Formbarkeit. Also Dietrich Hässling war ein weiches Kind, so im Sinne von, es ist erst formbar nach der Vorstellung anderer. Und das wird halt auch mit Weiblichkeit gleichgesetzt. Also ein sehr misogynes Bild auf Dietrich, auch auf sich selbst. Wird ja auch gesagt, er verachtet seine Mutter, weil sie ihm so ähnlich war. Er verachtet auch Leute, die Romane lesen. Das ist auch immer wieder Thema in diesem Buch, obwohl er selbst als Kind, wie gesagt, sehr gerne Märchengeschichten gehört hat und sich Dinge vorgestellt hat. Genau, wir haben darüber geredet, wie es ihm am wichtigsten ist, in einem System aufzugehen, in einer Ordnung.
Das zeigt sich auch schon als Kind, ne? Er hänselt den einzigen Juden in seiner Klasse und was ihn stark macht, ist der Beifall ringsum.
Und was ich mich aber gefragt habe, weil du jetzt auch gesagt hast, dein Vater verkloppt ihn und Dietrich genießt das, das hat ja auch irgendwie sowas Inzestuöses.
Ich finde, es hat auch was Sadomaso-mäßiges. Beziehungsweise eher was nur Masochistisches, genau. Ja. Wobei sadistisch ist er ja auch, ne? Er gibt das auch weiter.
Beides, ja. Meine Mutter hat ihn als Radfahrer bezeichnet. Ja. Nach oben buckeln, nach unten treten.
Das habe ich auch ganz oft gelesen.
Ja, nie von gehört, weil jetzt würde ich sagen, ein Fahrradfahrer Natur. Es sind heitere Menschen, die ihren Müll trennen. Nicht so ein Fahrradfahrer.
Ja, und ich finde, es ist vielleicht auch so was dabei, was auf so eine unterdrückte Homosexualität hinweist. Weil ich finde, er hat ein ganz ambivalentes Verhältnis zu Buck Senior und zu Wolfgang Buck. Bei dem man immer wieder merkt, dass er so einen ganz krassen Hass gegenüber diesem Wolfgang Buck hat, der diese ganzen Dinge verkörpert, die er vielleicht gerne wäre. Dieses Weichere, das Menschlichere, dieses, er ist dem Theater zugewandt. Ne? Er nimmt es mit der Romantik auch nicht so streng, wie Dietrich das tut. Und ich finde, dass er ihn zutiefst bewundert. Und das merkt man auch bei dem alten Buck immer. Das ist so, als ob er denkt, das ist der Vater, den ich gerne gehabt hätte. Aber irgendwie bin ich auch wieder froh, dass meiner scheiße war.
Das ist halt der einzige Kontakt, den er zu seinem Vater hatte, ne? Und deswegen provoziert er den auch so heraus. Also es ist eigentlich eine ganz scheußliche Geschichte.
Ja. Erich Fromm hat tatsächlich auch so einen ungelösten Ödipus-Komplex daraus analysiert, aus dem Verhältnis zum Vater.
Kann man bestimmt.
Gibt es auch diese Theorie, die wir beim Sandmann schon hatten, dass die Süßigkeiten, die Dietrich sich kauft von den gestohlenen Knöpfen, glaube ich, dass die auf infantile Ersatzlust unterdrückter Triebbefriedigung hinweisen. Es ist ja oft so, dass Süßigkeiten nach Freud als so Triebbefriedigung gelesen werden. Der gute alte Freund.
Ja, und zuerst versucht er seinem Vater nachzueifern und dann halt dem Kaiser. Also das ist halt irgendwie, er bleibt in dieser Ordnung bestehen.
Und zwischendrin haben wir auch noch Regierungspräsident Wulkow, der auch noch so eine Vorbildrolle spielt.
Mir ist eine Sache noch aufgefallen, und zwar diese Präsenz von Hunden im Roman. Mhm. Und dass auch Dietrich was sehr Hündisches hat an vielen Stellen. Zum Beispiel, als er diesen Wiebel kennenlernt, den bei den Neuteutoniern, wird er ihm als Fuchs, ich glaube, Fuchs heißt das, wenn man im ersten Jahr in der Verbindung ist, der Neue, muss dem dann halt zur Hand gehen. Und da gibt es eine Stelle, wo er Wiebel total anhimmelt. Seit Wiebel ihn anredete und sich sogar zu seinem Gönner machte, war es Dietrich, als sei ihm erst jetzt das Recht aufs Dasein bestätigt. Er hatte Lust, dankbar zu wedeln. Also mit dem
ja,
Schwanz
stimmt,
zu
wie ein
wedeln.
Hund.
Und später, als er mit, sehr, sehr viel später, als er mit Napoleon Fischer redet, und ihn entlässt. Die haben ja sehr viel gemeinsame Sache gemacht. Napoleon auch irgendwie bemerkenswerter Name. Dann sagt er, dann bellt er. Fischer bellte er, sie sind entlassen. Oder so ähnlich. Moment.
Das finde ich irgendwie eine sehr coole Beobachtung.
Da wich der Bann von Dietrich. Fischer, versetzte er mit kurzem Gebell. Merken Sie sich, was jetzt kommt. Den alten Buck werden Sie noch im Rinnstein stehen und betteln sehen. Jawohl, dafür werde ich sorgen. Fischer, adieu. Napoleon war hinaus, aber Dietrich bellte noch lange im Zimmer umherstapfend vor sich hin. Und das ist an so vielen Stellen und nicht nur er. Also er hat dann auch später einen Hund und es geht die ganze Zeit darum, was darf der Hund, was darf der Hund des Kaisers. Der Hund ist ganz unten in der Rangordnung. Er, dann seine Frau, dann die Kinder und dann der Hund. Der Herr von Wulkow hat auch einen Hund, der die ganze Zeit Dietrich anknurrt und das darf. Also es ist so eine Verlängerung der eigenen Macht. Und Napoleon fletscht auch einmal die Zähne an einer Stelle. Also bei mir ist das Seite 452, aber das muss ja jetzt nichts heißen. Bei dir gibt es gar keine Seite 452. oder der alte Buck wird dann als der falscheste Hund von allen beschrieben. Also irgendwie ist es... oder jetzt zeigt er plötzlich Zähne, wird dann auch gesagt so. Man dachte, er wäre irgendwie nur so ein alter Hund und jetzt zeigt er die Zähne und ist der falscheste Hund von allen. Ich glaube, da geht es darum, als er plötzlich klar ist, dass er mit den Freisinnigen halt auch einen Plan hatte, jemanden in, darum geht es ja auch später, dass jemand in den Reichstag geschickt werden soll, was hier Napoleon Fischer gerne machen möchte. Und da gibt es dann halt so einen ziemlichen Kampf drum. Und es sind einfach so viele Hunde da und Diederich, ja, und da dachte ich mir, ja gut, man hat sich natürlich auch dieses Autoritäre, diese Hierarchie, hat man sich auch einfach aus dem Tierreich abgeguckt, so Alpha-Männchen, das gibt es in Wolfsrudeln. Der Hund ist dann irgendwie so der Ersatz, der sich irgendwie auch einordnet. Eine Katze würde das nicht machen. Eine Katze lässt dich in ihrem Haus wohnen, so ihrer Meinung nach. Also ein Hund ist der Einzige, der in der Lage ist, diese Ordnung zu begreifen, die Diederich so wichtig ist. Deswegen habe ich das Gefühl, haben alle Leute Hunde, die das verkörpern. Ja, und Diederich glaubt auch einer zu sein.
Ich finde noch zwei Sachen bemerkenswert. Und zwar einmal diese Tatsache, dass Diederich auch einfach jemand ist, der einem eigentlich insofern leid tun könnte, dass er sich selbst nicht findet. Er weiß nicht, was er will. Und das zeigt sich auch in diversen Szenen. Also einmal ist es so, dass er sich unterhält mit, ich glaube, es ist Buck tatsächlich, der sagt, Diederich versucht mal wieder, sich irgendwie für irgendwas zu rechtfertigen, sagt, er wüsste selbst nicht, man komme in Sachen hinein. Und dann heißt es, der Alte erleichterte es ihm, ich weiß, sie suchen und sie haben sich selbst noch nicht gefunden. Und ich finde auch, das ist eine sehr betreffende, sehr zutreffende Beschreibung von Diederich. Und was ich auch spannend finde, ist, dass Diederich eigentlich die ganze Zeit weiß, was für ein Arschloch er ist. Er glaubt sich ja oft selbst nicht. Das merkt man relativ am Schluss. Als es heißt, da wird ein Industrieller ermordet, ne? Der Mörder behauptete, kein Sozialdemokrat zu sein, aber das kannte Diederich von seinen eigenen Leuten her. Und der Ermordete sollte arbeiterfreundlich gewesen sein, aber das kannte Diederich an sich selbst. Also er enttarnt die Lügen der anderen als seine eigenen und weiß schon ganz gut, wie er da wo dasteht, aber er muss trotzdem oben auf sein und so wirken, als ob er wüsste, was er will.
Ja, es geht ja die ganze Zeit bei ihm um so eine Verschleierung, ne? Nach außen. Ja. Dass man seinen weichen Kern niemals sehen darf. Denn die einzige moralische Logik ist die Ordnung aufrechterhält.
Ja, ich habe die schöne Beschreibung gelesen in einem Text, die weiche Schale mit dem harten Kern. Das fand ich interessant, weil Diederich halt, wie du schon gesagt hast, sehr formbar ist und immer auf der Suche nach einer Hülle, die er annehmen kann. Ich würde gerne von dir wissen, wir haben schon kurz über Agnes Göppel gesprochen. Diederich erste große Liebe in Berlin. Ich würde gerne von dir wissen, warum er Agnes auf einmal nicht mehr will.
Ich hatte das Gefühl, dass sie ihm seine eigene Weichheit aufzeigt. Also, dass sie ein sehr zarter Mensch ist, aber dass er das Gefühl hat, ihr Gegenstück sein zu müssen und das nicht konsequent hinbekommt. Dass er sowas wie Liebe oder Gefühle für sie empfindet, die ihm peinlich sind. Und dass er immer, wenn er entfernt von ihr ist, sich denkt, was um Gottes Willen, fast hätte sie mich gekriegt. So dass er sich halt gegen seine Gefühle zur Wehr setzt, weil sie ihm nicht männlich erscheinen. Und er sich selbst nicht männlich vorkommt in ihrer Gegenwart. Das fand ich überhaupt was bei Diederich voll auffällig war, dass er bestimmte Gefühle hatte. Und wenn er dann einen Tag drüber schläft oder irgendwie aus der Distanz, denkt er sich, nee, eigentlich war es ganz anders. Und da härtet er sich sozusagen nach, in diesen Momenten danach. Also sagt zum Beispiel, er hatte eine schöne Zeit mit Agnes und er denkt dann sich so, sie hat mich eingewickelt. So, ich lasse mich aber nicht einwickeln. So. Und nimmt dann im Nachhinein Szenen und Situationen plötzlich ganz anders wahr. Und ich glaube, das hat viel mit dem eigenen Selbstbild zu tun, dass er denkt, wenn er heiratet, dann hat er verloren, dann ist er weich.
Das würde ja auch dazu passen, dass die auslösende Szene ist ja dieser Bootsunfall. Wo ihm auch irgendwie, glaube ich, unangenehm ist, dass ihm das tatsächlich Angst macht. Weil er wirft ihr irgendwie vor, dass sie ihn fast reingestoßen hätte, beziehungsweise dass sie ihn hätte ertrinken lassen. Das ist irgendwie so die Kehrtwende. Davor sind sie ja so pseudomäßig super glücklich verliebt. Und dann kommt es auf einmal und ich habe die Stelle gelesen und habe gedacht, das hätte ich jetzt auch einfach überlesen können. Auf einmal will er sie nicht mehr sehen, sie reisen abrupt ab und das war's. Das fand ich ziemlich krass.
Es gibt ja vorher eine Stelle, wo sie irgendwie das Wasser beschreibt und sagt, stell dir vor, wir wären auf dem Wasser und ich würde untergehen. Mhm. Was würdest du tun? Er sagt, ich würde dich retten. Und sie sagt, würdest du mit mir sterben? Und das ist halt nicht seine Vorstellung. Seine Vorstellung ist halt, er will sie retten. Er will so der Held sein. Und sie will von ihm hören, ob er sich selbst aufgeben würde. Und das ist halt was er völlig, also das macht er. Das wird er nicht für ihn, wird er nicht für sie machen. So. Selbstaufgabe nur für den Höchsten, den Kaiser. Ja.
Die persönlichste Persönlichkeit.
Ich lieb's, oh mein Gott. Meine Frage war, könntest du dir vorstellen, dass Wolfgang Buck schwul ist?
Ja, also homosexuell weiß ich tatsächlich nicht, aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass er einfach diese Vorstellungen von Beziehung in der Zeit komplett sprengt. Das ist vielleicht auch so ein Vorurteil aus dieser Theaterszenerie und Kultur, die ja immer schon so ein bisschen weltgewandter waren als alle umliegenden Leute. Und finde ich, deutlich wird es auch daran, dass er quasi Dietrich anbietet, er könne sich ja in seiner Abwesenheit mal eine Runde um Guste Deimchen kümmern. Ist auf jeden Fall ist er kein Monogamie-Fan. Ne? Also er findet, glaube ich, die Vorstellung, mit Guste verheiratet zu sein, mit Sicherheit auch eher erdrückend. Er zeigt aber auch sehr wenig Interesse an ihr. Das heißt, wer weiß, vielleicht ist es tatsächlich sowas. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür deutliche Anzeichen sehe. Ich finde eher dieses sehr Freigeistige zeichnet ihn aus.
Ich habe so ein paar Szenen gehabt, wo ich so drüber gestolpert bin. Zum Beispiel, als er Dietrich zum ersten Mal sieht, erwähnt er, dass er viel mit Offizieren verkehrt. Beziehungsweise Dietrich fragt sie, verkehren Sie mit ihnen, sagte Dietrich und meinte es höhnisch oder so ähnlich. Er kommt Dietrich mitten in der Nacht besuchen, finde ich auch irgendwie, ist mir aufgefallen. Und dann sagt Dietrich so, verkehren Sie mit Offizieren? Dann sagt er, ich gehe auf Offiziersmessen und schaue mich um, denn ich weiß noch gar nicht, ob ich am Ende mal möchte ich General werden und mal Arbeiterführer. Auf welche Seite ich schließlich fallen werde, darauf bin ich selbst noch neugierig. Und da dachte ich mir, geht es da vielleicht auch so um seine Sexualität? Weil er sagt dann, auf jeden Fall verkehre ich mit vielen Sozialisten. Also er ist sehr ungesetzt. Und da dachte ich mir, vielleicht ist das irgendwie auch so eine Queerness. Der alte Buck erwähnt ja auch, so was er in Berlin macht, gefällt ihm nicht so richtig. Bei mir ist das irgendwie auf Seite 123. Jetzt spielt er wieder Soldat. Und dann sagt Dietrich, ja, er ist sehr beliebt bei den Offizieren. Und das hat bei mir halt so, da dachte ich mir so, ja, was machen die da eigentlich, diese Männer unter sich? So, und dann sagt vor allen Dingen Buck, er wird ruhiger werden, wenn ich ihn erst verheiratet habe. Und da dachte ich mir, in diesem Kontext...
Klingt es sehr danach, ja, das stimmt. Ja.
Was macht er da? Oder er hat eine Schauspielerin in Berlin, die kommt ihn nie besuchen. Irgendwie auch, dachte ich mir, kann halt leicht auch einfach ein Schauspieler sein. Ist seine Frau wirklich bemerkenswert egal? Und irgendwie finde ich auch die Art, wie er mit Dietrich spricht, ist so umgarnend irgendwie. Er nimmt Dietrich zur Seite, um nochmal zu sagen, ja, was ist denn mit Guste? Und dann kommt Guste dazu und sagt so, Mensch, ihr zwei passt ja richtig gut zusammen. So. Und er spricht mit herablassender Liebe zu Dietrich zum Beispiel. Also irgendwie ist zwischen den beiden auch so eine Tension. So. Und das, aber dass halt der Vater das nicht gut heißt, dachte ich mir, der ist ja selber mit einer Schauspielerin offensichtlich verheiratet. Das kann dann ja nicht der Punkt sein. Vielleicht ist es dieses freie, offene Berlin. Und vielleicht ist er auch einfach queer. So. Heiratet ja auch nicht.
Finde ich auf jeden Fall plausibel, ja.
Kommen wir zum Klugscheißen.
Ich habe ganz viel durcheinander.
Oh, erzähl.
Ich würde einfach mal einsteigen. Also was heißt durcheinander? Ich glaube, ich habe mich versucht, so im Großen und Ganzen mal damit auseinanderzusetzen mit dem Roman als Bild seiner Zeit, weil der Roman unheimlich gerne gelesen wurde nach dem Ersten Weltkrieg, als die Leute angefangen haben, für einen kurzen Zeitraum zu verstehen, dass dieser ganze Militarismus und das Kaisertum und sowas vielleicht nicht die beste Idee war und sie auch nicht in die überaus perfekteste Lage der Welt geführt hat. Da ist der Roman richtig gut gelaufen. Vor dem Ersten Weltkrieg ist er scheiße gelaufen, weil die Leute der Meinung waren, jetzt einen Kaiser verunglimpfen ist eine richtig doofe Idee für die Gruppenmoral. Deshalb war da nichts mit großem Verkauf und das fand ich allein schon interessant. Und ich finde, da steckt halt ganz viel drin. Wir haben einerseits zum Beispiel diesen alten Buck, der an der 48er-Revolution beteiligt war, wo man nach der Französischen Revolution im Jahrhundert davor ganz kurz versucht hat, in Deutschland die Demokratie durchzusetzen, in der sogenannten Märzrevolution. Der alte Buck ist deswegen auch schon zum Tode verurteilt worden, was Dietrich ja so ein bisschen Respekt abnötigt, wenn auch für eine Sache, die er überhaupt nicht unterstützt. Wir haben so diese ersten Aufmüpfigkeiten von Demokratie wieder, die wieder hochploppen, gleichzeitig aber dieses krasse Militaristische, das Dietrich verkörpert und eben den Kaiser als das heroische, alles überstrahlende Symbol. Wir haben diesen Wandel, den man auch merkt an den Papierfabriken. Einige gehen pleite, andere werden halt größer. Wir haben diese technische Modernisierung. Dietrich versucht, diese neue Maschine anzuschaffen. Der Wandel erzeugt natürlich auch Hass. Wir haben zum Beispiel diese Demonstration der Arbeiter, die sagen, sie brauchen mehr Geld. Ne? Das Geld muss anders verteilt werden. Es wird mit der sozialen Armut in der Zeit gespielt. Und ich habe auch oft gelesen, dass Kaiser Wilhelm II. Als undiplomatisch und großspurig beschrieben wurde. Der war natürlich also viel mit diesem militärischen Punkt gespielt, hat ja auch Bismarck entlassen, weil sie sich nicht ganz einig waren, wie man weiter fortführen soll und hat vor allem die Marine ganz stark ausgebaut. Und gleichzeitig hat er aber auch versucht, Bismarcks Sozialpolitik weiterzuführen, was ich ganz spannend fand. Bismarck hat sich ganz viel dafür eingesetzt, dass Leute zum Beispiel versichert waren. Das heißt, Kaiser Wilhelm hat sich dafür eigentlich eingesetzt weiterhin, aber er hat die Demokratisierung in seinem Staat natürlich extrem stark abgelehnt, weil er war ja der Kaiser. Und ich finde, von diesen ganzen historischen Fakten gibt es ganz viele Einsprengsel im Roman. Ne? Und auch dieses autoritär-hierarchische im Kontrast zu diesem sozioökonomischen Modernisierungsprozess, der Kaisertreue steigt auf und andere Firmen gehen pleite, aber er steigt auf unter der Ausnutzung eines Sozialdemokraten und der Juden. Also dieses Diederich nutzt diese Feindbilder, von denen Wolfgang Buck auch spricht, als Treppe, um weiter aufzusteigen. Tucholsky hat den Roman als Herbarium des deutschen Mannes bezeichnet, was ich irgendwie auch sehr passend fand dann für die Zeit. Und ich glaube, so das alles zusammen wäre mein Klugscheiß-Moment. Also ich fand es einfach spannend. Ich glaube, das ist ein Roman, bei dem man nicht auslassen kann, unter welchen Voraussetzungen der geschaffen worden ist und in welcher Zeit er spielt, weil er eben eine Satire dieser Kaiserzeit darstellen soll.
Ich fand es auch so interessant, dass Jadasson sich seine Ohren verkleinern lassen lässt.
Ja, damit er weniger jüdisch aussieht.
Weil das so als jüdisch wahrgenommen wird.
Ja.
Genau, also es ist ganz klar, was das ideale Manneskörperbild ist.
Ja. Hast du gewusst, dass Kaiser Wilhelm II. Erst 1941 gestorben ist?
Nee, wo war der denn während des Krieges?
Der war im Ausland. Der hatte sich irgendwann abgesetzt und der fand erst die Nationalsozialisten total geil, weil er gedacht hat, die würden ihn wieder einsetzen, beziehungsweise sie würden halt irgendeinen Kaiser wieder einsetzen. Als er gemerkt hat, dass sie das gar nicht wollen, fand er sie nicht mehr so geil und hat sich dann auch nicht mehr groß zum Kriegsgeschehen geäußert. Aber ich habe einfach nicht, das ist für mich so, da ist für mich so ein, als ob der mit Kriegsende gestorben wäre. Weißt du, was ich meine? Ich finde das ganz komisch, dass solche Leute, die für mich ins letzte Jahrhundert gehören, dann in der Zeit des Nationalsozialismus einfach noch gelebt haben. Das finde ich ganz irre.
Zeitgenossen unserer Großeltern waren. Ja.
Ja, Wahnsinn, ne?
Absurd. Ja, stimmt. Hätte ich nicht gedacht, nee. Oder wusste ich auch nicht.
Was war denn dein Klugscheißen?
Larry, hast du schon mal von dem Begriff Femme fragile gehört?
Ja. Aber erzähl es mir gerne trotzdem.
Ah, okay.
Aber das ist nicht schlimm.
Ich nämlich nicht. Ich war so, wow.
Ich kenne den nur als
krass.
Gegensatz gegen Femme fatale.
Genau. Das wusste ich nicht, dass es das gibt. Es gab quasi im Fin des Siècle, also in der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert, in der auch dieses Buch spielt, zwei hochstilisierte Frauentypen. Die Femme fatale ist vielleicht nochmal ein bisschen bekannter, sehr bestimmt in ihrem Auftreten, sehr dramatisch, sehr willensstark, nimmt sich, was sie möchte. Und dagegen gibt es eben die Femme fragile, die zerbrechlich ist, sehr zart, sehr blass, sehr schlank immer. Eigentlich schon fast gar nicht mehr da, so schlank ist sie. Sehr, sehr müde, kulturell interessiert und edel, elegant und oft sehr krank. Und stirbt oft an ihrer Krankheit.
Tuberkulose ist meistens.
Genau, und an der Krankheit, an der sie stirbt, die erleidet sie aber ganz, ganz duldsam. Ist nie sauer auf das Schicksal oder so, sondern ist einfach irgendwann tot und einfach extrem passiv. Und der wird dann oft so ein unsensibler, gefühlskalter Partner entgegengestellt. Ich habe einen Aufsatz gelesen, dass Agnes Göppel quasi eine Klischeeform der Femme fragile ist, die sich, man fragt sie die ganze Zeit, was will die eigentlich von Diederich? Sie trifft ihn manchmal, er ist immer gemein zu ihr und sie sitzt jahrelang, 3 Jahre lang sehen sie sich nicht. Und sie hat eigentlich die ganze Zeit nur an ihn gedacht. Die Femme fragile ist ja sozusagen oder wurde im Wilhelminischen Kaiserreich eigentlich das Vorbild für die bürgerliche Frau. Keusch, verletzlich, völlig unselbstständig und braucht halt einen Mann, der alles für sie macht. Und Agnes geht ja auch zum Beispiel gerne ins Theater und Diederich sagt dann dass an einer Stelle, dass die Wursttheke eigentlich sein liebstes Theaterstück sei.
Das ist übrigens, habe ich gelesen, so eine Anspielung auch auf Guste Deimchen später, die im Zug eine Wurst ist, während sie Diederich gegenüber sitzt. Ja.
Oder, da habe ich mir dann auch dran denken müssen, er sagt zu ihr, dass sie wie ein reizendes Schweinchen aussieht oder so, also richtig unverschämt. Guste Deimchen kann ja auch einfach schon mal keine Femme fragile sein, weil sie eben nicht dünn ist, sondern dick. Also es wird da auch ganz klar auf Körperform eingegangen, wer kann wer sein. Sie ist auch rot, also sie hat irgendwie einen roten Teint. Deswegen fliegt sie da ja schon mal raus. Und Agnes Göppel ist halt ganz zart, sehr hübsch und eigentlich permanent leidend und man weiß eigentlich nicht warum. Und Emmy, die ja auch später von einem Leutnant auf ähnliche Weise verlassen wird, wie Diederich später Agnes verlassen wird, nämlich schwanger? Ist Emmy schwanger vom Leutnant? Ich war mir da nämlich nicht sicher. Aber auf jeden Fall hat er mit ihr geschlafen.
Ja, ich glaube, ja.
Mhm. Und plötzlich ist Emmy auch so. Also ganz elegant und zart. Und Diederich empfindet so plötzlich wahnsinnige Ehrfurcht vor Emmy, wie sie ihr Schicksal erträgt. Stumm und leidend, sozusagen. Und da findet er sie plötzlich noch toller als Magda. Also die Form von Guste Deimchen, die Weiblichkeit von Guste Deimchen ist ja eigentlich, also sie leidet unter dem Patriarchat. Ich finde, die schlimmste Szene im Buch ist, als Diederich ihr nach der Geburt, nach der schweren Geburt des gemeinsamen Sohnes Horst sagt, wenn es drauf angekommen wäre, hätte er sie sterben lassen. Also was für eine schreckliche Welt einfach. Aber Guste Deimchen ist ja durchaus auf ihre Art auch sehr dominant, auf so eine mütterliche Art.
Ja.
Also damit stabilisiert sie einfach das Patriarchat, hält die Ordnung aufrecht, ist beschämt darüber, dass ihr erstes Kind eine Tochter war, also arbeitet ihm zu sozusagen, ist eigentlich genauso machtbesessen. Und das ist Agnes, Agnes auch das Lamm Gottes, so. Das geht ihr halt völlig ab. Und Diederich, es gibt ja so eine Stelle, wo er so plötzlich bereut und Agnes schreibt und fragt sich, was mit ihr los ist. Und er sagt, bestimmt war sie tot. Also er glaubt auch, bestimmt ist sie leidend und duldsam gestorben, weil sie über ihn nicht hinweggekommen ist. Und dann erfährt sie, nö, die ist verheiratet, ihr geht's eigentlich ganz gut. Was ja aufzeigt, dass sie beide aus dieser komischen, toxischen Nummer vielleicht nochmal rausgekommen sind. Also bezüglich, also Agnes, also jeder, der Diederich nicht heiratet, hat, glaube ich, nochmal Glück gehabt. Und dann habe ich irgendwie drüber nachgedacht, dass das eigentlich, dass es heute auch so Frauenbilder gibt. Heute gibt es ja so Sad Girl, irgendwie von Lana Del Rey wieder eingeführt, die ein Lied dazu gemacht hat. Und viele Musikerinnen, auch Billie Eilish zum Beispiel, irgendwie schreiben sehr traurige Musik. Und von Lana Del Rey gab es dann so ein Hashtag Pretty When You Cry, wo dann so viele Frauen so ihr weinendes Gesicht bei Instagram hochgeladen haben. Trauer so wird wahnsinnig ästhetisiert. Da habe ich irgendwie ein Video auf YouTube vom Kanal The Take, den ich, glaube ich, schon mal hier beworben habe, mir angeguckt, wo irgendwie beschrieben wurde, in der Regel sind diese Sad Girls pretty white, cisgendered, tortured women, tortured enough to be interesting, but not enough to be repulsive. Also gequält genug, um interessant zu sein, aber nicht genug, dass es abstoßend wirkt. Also so eine Tiefe, die dadurch erreicht wird und so eine ja, das sind auch nur weiße Frauen. So schwarze Frauen werden dann ja oft als so die femme fatale gesehen, als irgendwie sehr meinungsstark und sehr aggressiv oft. Also da gibt es ja auch ganz viele rassistische Bilder, die darauf fallen. Und eben die dünne, weiße, weinende Frau, die femme fragile, gibt es auf jeden Fall auch noch heute. Ich finde so eine Social-Media-Ästhetik, so in so einem Wald sitzend, auf so einem Haufen von geschnittenen, gefällten Bäumen und so in die Ferne schauen und so.
Ja.
Also ich musste irgendwie, ich konnte mir sofort einen kompletten Insta-Account von Agnes Göppel vorstellen.
Ja, ich sehe es voll. Also ich habe gar nicht drüber nachgedacht beim Lesen, aber ich bin voll bei dir. Ich kenne das vor allem so in den Texten rund um, also Fantasy Akte, klar, rund um Ende 18. Jahrhundert, Anfang 1900. Und ich finde, das passt auch, weil Agnes Göppel hat doch auch das, was man klassischerweise in dieser Zeit als Hysterie beschrieben hat, also dieses Nervenleiden, das dann Frauen immer gleich angedichtet worden ist, dass sie halt so schwach für die Welt sind.
Dieses Husten und so. Also, ja, voll. Und dann liegt sie da irgendwann doch mal über seinem Sessel, als er die ganze Zeit mit Wolfgang Buck geredet hat und sie nicht aus ihrer Kammer geholt hat. Und sie liegt da so quer und über dem Sessel, um nicht zu husten und ihn nicht zu verraten. Und hatte da offensichtlich einen Nervenzusammenbruch, weil es auch einfach furchtbar ist, wenn man nicht husten kann, wenn man will. Das wird schon sehr so stilisiert, so die einfach halb am Sterben ist, man weiß aber eigentlich gar nicht, woran eigentlich. Aus ihr wird ja auch so ein bisschen so ein Witz gemacht, dass dieses Fragile, dieses Zarte. Ich saß eigentlich, seit wir uns nicht mehr gesehen haben, saß ich auf dieser Bank und habe drauf gewartet, dass du nochmal vorbeikommst. So. Und habe gewartet. So war's. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, ich muss sterben.
Du musst es.
Oh, es wird schon besser werden. Mir ging es in letzter Zeit nicht so gut, aber vielleicht wird es jetzt etwas besser. Ich hoffe, mein Vater sorgt sich nicht. Nee, Spaß. Okay. Höhepunkt und Katastrophe. Mein Höhepunkt ist irgendwie relativ banal, aber ich habe mich so kaputt gelacht über diese Szene von dieser heimlichen Gräfin, wo ihr dann am Ende gesagt wird von dem Kühnke, das ist doch eigentlich die natürliche Tochter von Goethe, die da drin verwurstet wurde. Und die Gräfin fragt ihn, ist die natürliche Tochter überhaupt von Goethe? Und ich habe so lachen müssen über diesen Satz, weil natürliche Tochter, uneheliche Tochter wird nicht anerkannt und dann ist es überhaupt Goethes Kind. Ist es überhaupt das Kind eines Grafen? Oder ist es nicht vielleicht doch einfach eine Magd? Und irgendwie, wie sie dann so da stehen und Diederich die ganze Zeit das Stück erklärt wird und wenn er was nicht versteht oder etwas nicht so gut findet, erklärt die, nee, das habe ich aber so geplant. Das finde ich jetzt ja nicht so gut. Ja, das war aber so geplant. Das habe ich mir so gedacht. Ich als Autorin habe mir das aber so gedacht. Genauso wollte ich das ja. Und ach so, ja gut, dann ist es ganz toll und wie er dann am Ende versucht, den anderen zu erklären, dass es ein tolles Stück war und alle fanden es einfach nur scheiße und Diederich, nee, nee, ihr habt ja den wichtigen dritten Akt noch nicht gesehen und so. Ich habe nur lachen müssen, weil es irgendwie so zeigt, dass diese Dichter- und Denkernation, womit sich Deutschland ja mal gerühmt hat, dass es da eigentlich schon nicht mehr wichtig ist, sondern dass da irgendwie so ein komischer Humbug, der eigentlich nur bestätigt, der Adel ist was Besseres, dass das eigentlich das einzige Ziel ist und das wird dann den BürgerInnen präsentiert, völlig ausgelutscht im Inhalt und ja, also das fand ich so witzig, ja.
Das ist schön, ich fand an dem Buch eigentlich relativ wenig irgendwie witzig, zugegebenermaßen.
Echt, ich habe immer so lachen müssen, wenn Diederich sagt, jetzt schau dir mal diesen Neutauton hier an und Guste schaute. Also es ist ganz, Nee, ich fand's irgendwie. Also ich war auch viel schockiert, aber ich musste auch immer viel lachen.
Das hätte Heinrich Mann bestimmt gerne gehört. Mein Höhepunkt war ein Zeitartikel, den ich gelesen habe im Zusammenhang mit dem Untertan, und zwar von Christian Staes aus dem Jahr 2018 zum 100-jährigen Erscheinen von Heinrich Manns Der Untertan. Und der Artikel hat einen Vergleich gezogen zwischen Diederich und Donald Trump, den ich ziemlich gut fand.
Oh mein Gott.
Es gibt ganz eindeutige Parallelen. Und zwar einmal sind es natürlich die ganzen Lügen, die Diederich die ganze Zeit erzählt. Und Donald Trump ist ja auch als notorischer Lügner bekannt. Die Verleumdung und das Aufbauschen von Feindbildern. Auch was Diederich ununterbrochen macht. Und wir kennen es von Donald Trump auch. Dieses, er tritt nach unten, buckelt nach oben. Du hast eben gesagt, Radfahrernatur. Kann man natürlich vergleichen. Diederich tritt nach unten auf Sozialdemokraten, Arme und auf die Juden und buckelt nach oben gegenüber dem Kaiser und allen Leuten, die ihm übergestellt sind, wie diesem Regierungspräsidenten Wulkow. Und bei Trump könnte man sagen, ne, er tritt nach unten Richtung Mexiko und baut da eine Mauer, schließt die Leute aus und er buckelt nach oben Richtung Russland oder buckelt vor Putin. Ne? Und dann der Hang zum öffentlichen Selbstlob wurde auch erwähnt im Artikel. Auch was man beiden zuschreiben kann. Und was ich schön fand, der Artikel endete damit, dass Diederich quasi die Fake News schlechthin produziert, indem er dem Reporter dieses gefakte Schreiben gibt. Das erklärt, der Kaiser habe den Typ nach oben befördert quasi, die Kaiserdepesche in der Netzecker Zeitung.
Journalismus kommt einfach schrecklich weg, ne? Die schreiben einfach, die schreiben einfach alles auf, was man ihnen sagt. Die machen keinen Faktencheck, die machen nichts. Voll gut, auch irgendwie optisch, denke ich mir. Also bestimmt sah Diederich ein bisschen so aus. Cool,
ja.
Mega cool. Meine Katastrophe, also, ich fand es super toll erstmal, wie Heinrich Mann die Nöte und Probleme von Frauen mit in den Roman gebracht hat. Das wird super gut deutlich, halt über Agnes zum Beispiel, aber auch über Emmy oder über Guste, also wie er mit ihr umgeht und so weiter, über Käthchen, die von ihrem Vater fast totgehauen wird, weil sie, über die haben wir gar nicht gesprochen, die Tochter des Pastors, die irgendwann Prostituierte wird, obwohl sie halt in einer Welt leben, wo sie eigentlich von allen Männern gegen ihren Willen einfach immer begrapscht werden. Also wie schlimm die Welt für Frauen ist, wird ziemlich klar, und Frauen selbst haben auch so eine Sprechrolle. Und da gibt es halt irgendwie so eine Szene, wo Emmy sagt, wie kannst du das gleich glauben, was die Männer von Käthchen reden? Das ist abscheulich. Sollen wir denn alle wehrlos sein gegen ihren Klatsch? Käthchen tut, was sie will. Wir Mädchen haben ebenso gut wie ihr das Recht, unsere Individualität auszuleben. Die Männer sollen froh sein, wenn sie uns dann nachher noch kriegen. Bei mir Seite 278. Ne? Individualität, was Diederich natürlich überhaupt nicht versteht. Er sagt dann auch, das will ich in meinem Hause nicht hören. Blitzt dann die Schwester von Emmy an, also total, die gar nichts gesagt hat. Es ist ein Punkt, wo auch deutlich wird, es gibt irgendwie sowas wie weibliche Solidarität und Verbündnisse. Aber, jetzt komme ich zu meiner Katastrophe, denn ich will eigentlich was kritisieren. Die Armen haben einfach überhaupt keine Stimme. Die Arbeiter sind komplett stumm im gesamten Buch. Sogar ihre Demonstration unter den Linden vor dem kaiserlichen Schloss, da sind sie völlig stumm. So eine Art von Demo habe ich irgendwie noch nie gesehen, dass man einfach nur dasteht und nichts sagt. Oder es wird eine Arbeiterin, die stirbt fast, die verliert ihren Arm bei einem Arbeitsunfall. Dann erfährt Diederich aber gar nicht von ihr, in welchen Umständen sie war, nämlich 14-jährig und mit mehreren kleineren Geschwistern. Also die sagen einfach überhaupt nichts. Sie wehren sich nicht, sie sprechen nicht. Es wird irgendwie ein Streik angekündigt, wenn Napoleon nicht in den Reichstag einzieht, aber eben von Napoleon. Also es ist ein politisches Mittel durch Napoleon, der steuert die Masse der Arbeiter. Wie die ArbeiterInnen dargestellt werden, relativ passiv. Zumindest werden sie nicht wie alle anderen satirisch dargestellt, aber auch nicht selbst handelnd, sondern es sind immer die Bürgerlichen, die über ihre Köpfe hinweg sprechen. Sie sprechen nie für sich selbst. Und das, finde ich, hätte man anders machen können. Was war deine Katastrophe?
Wir haben schon ganz viel geredet über den Antisemitismus im Roman. Und meine Katastrophe war, dass ich gelesen habe, dass von allen Dingen, die im Roman sarkastisch behandelt werden oder überspitzt behandelt werden, weil es ja eine Satire sein soll, das hat Roland Reichen hat das geschrieben, der Antisemitismus sei als einziger nicht klar karikiert im Roman. Und das hat ja so ein Beigeschmack, weil Heinrich Mann als junger Mann ja selbst antisemitische Texte geschrieben hat. Und es hat natürlich auch so ein bisschen was von dem Geläuterten, der sich gewandelt hat, ne? Aber ganz vieles von dem, was jetzt in dem im Untertan an Antisemitismus vorkommt, ist halt nicht ganz klar aufzudröseln, weil einiges, das habe ich gelesen, stammt oder die Grundlage dazu stammt aus Meyers Konversationslexikon von 1905, einem ganz klar antisemitischen Werk, das jüdische Stereotype beschreibt. Und Heinrich Mann scheint vieles daraus übernommen zu haben für den Untertan. Und dann fragt man sich natürlich doch so ein bisschen, gehört das jetzt mit zur Karikatur der Zeit? Oder ist das doch noch ein, zwei Dinge, die in ihm verankert waren und die sich vielleicht nicht ganz klar trennen lassen? Und das fand ich irgendwie schlimm. Wir haben schon über Jadasson und seine Ohren gesprochen. Diese großen Ohren wird auch mal so ein jüdisches Stereotyp. Dann, dass jüdisch als Schimpfwort genutzt wird. Das Vorurteil, Juden neigten zum Schauspiel, haben wir zum Beispiel bei Buck Seniors Frau, aber auch bei Wolfgang Buck selbst.
Und bei dieser Frau, bei dieser Blonden im Lohegrin, dem Diederich behauptet, dass er mit ihr was hatte. Und dann, ja, die ist übrigens jüdisch.
Genau, und was ich auch spannend fand, ich habe auch einen Aufsatz gelesen, in dem die These aufgestellt worden ist, dass Napoleon Fischer nicht nur Arbeiter, also Sozialdemokrat ist, sondern auch Jude. Weil der Vorname...
Ja, das sagt doch auch Diederich, ne?
Genau, er wirft es ihm auch vor.
Dass er sagt, er sieht jüdisch aus.
Er sieht jüdisch aus, genau. Aber es ist nicht ganz klar erzählt. Aber der Vorname, habe ich dann gelesen, ist jüdisch konnotiert, weil Napoleon den Juden bürgerliche Rechte gewährt hat. Deswegen haben relativ viele Juden den Vornamen Napoleon vergeben an ihre Kinder.
Oh.
Die Juden galten außerdem als Franzosenfreunde. Und während der Rest Deutschland ja gegen Frankreich eher Krieg geführt hat, 1871 war, glaube ich, deutsch-französischer Krieg. Und Napoleon hat auch ganz viele dieser Stereotype wie den krummen Rücken oder die dunklen Haare, die den Juden in der Rassenideologie vorgeworfen wurden. Und was ich auch spannend finde, was mir aber immer mal wieder aufgefallen ist, dass das im späten 19. Jahrhundert angefangen hat, dass Juden weniger als Religionsgemeinschaft gegolten haben, was sie ja sind, genau wie die Christen, und halt mehr als Rasse angesehen worden sind, weshalb bei Napoleon Fischer seine Religion nie erwähnt wird. Und das ist so ein Ding, das ist sowas, was ich, glaube ich, unterschwellig wusste, aber mir da wieder so richtig bewusst geworden ist, dass man auch im Dritten Reich nicht davon spricht, dass es eine Religionsgemeinschaft ist, sondern dass die sich durch 100 andere Sachen angeblich von allen anderen unterscheiden, als in der Ausübung ihrer Religion.
Ja.
Und das finde ich irre irgendwie, weißt du, weil du Christen nicht so über einen Kamm scherst.
Vor allen Dingen krass ist auch, dass Napoleon Fischer der einzige korrumpierbare
Charakter. Genau, und das ist ja auch so ein Vorurteil, ne? Dass es den Juden immer um Geld ging. Und ich habe auch gelesen, dass das Gold für Napoleon Fischer eine Anspielung sein soll auf Judas, der sich quasi den Verrat an Jesus hat bezahlen lassen.
Puh.
Ja. Also so ein ganzes Bündel an Zeugs drin, wo man so ein bisschen, also wo ich so beim Lesen dachte so, jo Heinrich, wollen wir mal hoffen, dass das nicht alles deinen Ansichten noch entsprach.
Voll gut, dass du es nochmal gesagt hast. Das ist eigentlich also voll wichtig, dass wir das nochmal betonen, dass Heinrich Mann zwar Kriegsgegner war und auch bürgerlicher Kriegsgegner und in der Opposition und wollte, dass man die NSDAP stürzt, aber dass er deshalb trotzdem antisemitisch sich geäußert hat und in Texten, in Artikeln.
Einige Jahrzehnte vorher, ne? Aber ja, klar.
Sie frage, wie er sich da gewandelt hat, darf man sich also so, aber auf jeden Fall kritisch zu diskutieren, gerade in seinem Frühwerk.
Ich finde sowieso, das ist halt auch ein sehr, ich weiß, man macht das nicht, aber es ist halt auch ein sehr in einer Art biografisches Buch, auch diese Auseinandersetzung mit dem Militarismus, weil die Manns sich ja auch über den Krieg zerstritten haben, er und sein Bruder. Was ich auch immer noch sehr spannend finde, dass Thomas Mann den Krieg eigentlich gut fand.
Oder weil er gilt so als der Widersacher, als der Gegner der Nazis im Zweiten Weltkrieg als der Autor.
Ja, und dann die Reden ne, gegen die Reden, die zum Widerstand aufrufen, die über die BBC ausgestrahlt worden sind und so, ne? Ich finde auch, dass das so. Ja, also ich wusste das über Thomas Mann. Ich fand es aber trotzdem wieder spannend irgendwie, weil das ist auch so ein, das ist eine ziemlich grundlegende Sache, über der sich eine Familie ziemlich einfach entzweien kann, glaube ich, wenn man sich da nicht einig ist. Schön, wir sind durch, wir haben es geschafft. Boah, Sarah, was ein Brocken.
Das ist der längste Text, den wir bisher durchgenommen haben in diesem Podcast. Mhm.
Ich wusste auch ganz lange nicht, worauf das Buch hinaus will. Also ich habe es lange so ins Blaue gelesen und immer gedacht, was soll das denn werden? Entweder muss der am Schluss jetzt bitte
sterben,
katastrophal, spektakulär in die Brüche gehen, diese Konstruktion von Mensch, um so eine moralische Dingsbums da irgendwie rauszuziehen am Ende. Ne? So eine Art Katharsis, wo ich mich da wieder gut fühle.
Ich habe mir vorgestellt, aber wie er vom Kaiser persönlich geköpft wird und dankbar
hätte
stirbt.
Hätte ich auch sehr cool gefunden. Aber andererseits finde ich das jetzt irgendwie so eigentlich auch ein weniger vorhersehbares Ende.
Es ist ja auch leider vielleicht dann realistischer, dass dann irgendwie das Autoritäre siegt.
Das stimmt. Ja. Dass Menschen wie Diederich dafür verantwortlich sind, dass wir letzten Endes zwei Weltkriege geführt haben.
Wir freuen uns, dass ihr bis hierher uns gelauscht habt und unseren Ausführungen.
Wir hoffen, es hat euch geholfen.
Das hoffen wir sehr, ja. Am 26.04. schreibt fast ganz Deutschland Deutschabitur. Und wir hoffen, wenn ihr über den Untertan schreibt, dass euch unsere Ausführungen ein bisschen was gebracht haben. Und folgt uns sehr gerne auf Social Media, auf Literatur-Kabinett. Erzählt euren Freundinnen davon, dass wir hierzu eine Folge rausgebracht haben. Das freut uns auch immer total, wenn uns besonders viele Leute zuhören. Und schreibt uns, wenn wir nochmal zu was machen sollen, was ihr noch so lest, worauf ihr noch so Lust hättet. Ja.
Nur erstmal keinen Mann mehr, bitte. Ich habe jetzt erstmal genug von den Manns.
Nee, eher lieber eine Frau.
Dann macht's gut.
Macht es gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.